Ja, es ist ein Vorrecht, heute Morgen hier teilnehmen zu können, dass wir ein wenig uns auf Jesus konzentrieren, auf Jesus schauen. Ich bin auch sehr dankbar, dass Lydia und Peter Bergen, meine Verwandte aus der Nähe, gekommen sind, dabei sind, die uns auch schon in Brasilien besucht haben. Und so möchten wir heute etwas über das Kommen Jesu nachdenken. Etwas in der Offenbarung hineinblicken. Und selten habe ich es getan, in eine Predigt durch ein ganzes Buch der Bibel gegangen bin. So werden wir heute Morgen versuchen, durch ein ganzes Buch so einen Überblick zu bekommen. Wir arbeiten schon viele Jahre in Brasilien und sind dem Herrn sehr dankbar für diesen Dienst, den wir dort durchführen können, für eure Gebete, danken für euer Mithelfen dort in Gottes Werk. Es gibt jetzt neue Datenschutzgesetze und die verlangen, dass man die Erlaubnis gibt, dass Informationen zugeschickt werden können. Deshalb die unter euch unseren Rundbrief bekommen, nehmen sich bitte, wenn sie weiterhin unsere Informationen bekommen möchten oder solche, die es zum ersten Mal bekommen möchte von der Missionsarbeit in Brasilien, können sich so ein Gebetskärtchen bei Eva nehmen, am besten sofort ausfüllen und unterschreiben. Es heißt hier, ich unterstütze die Arbeit durch mein Gebet, kann man ankreuzen und dann ist das geklärt, weil das ist ein Problem geworden. Wir dürfen nicht mal erfahren, wer uns eine Spende gegeben hat. Also so streng sind die Datenschutzgesetze, ne? So, Jesus war bei der Schöpfung dabei. Die Welt, das Universum, das Leben wurde durch Jesus erschaffen. Er ging im Paradies und hatte Gemeinschaft mit Adam und Eva. Der Mensch rebellierte sich gegen Gott. Gott zog sich zurück, der Mensch wurde vom Paradies verwiesen. Und so kam Jesus wieder und opferte sich selbst am Kreuz. Er vergoss sein Blut für unsere Sünden. Er bezahlte unsere Schuld, sodass wir durch den Glauben an ihm ewiges Leben haben. Er wurde zu Grabe gelegt. Er ist auferstanden am dritten Tage und er fuhr gen Himmel. Aber er sagte, dass er wiederkommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir daran denken. Jesus kommt wieder. Warten wir auf ihn. Wir lesen in 1. Thessalonicher Kapitel 1, denn sie selbst erzählen von uns, wie wir bei euch Eingang gefunden und wie ihr euch von den Abgöttern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, welchen er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Bekehrt von den Abgöttern hin zu dem lebendigen und wahren Gott, um ihm zu dienen. Und das sehen wir sehr gut, wie hier in der Gemeinde in Overath der Dienst für den Herrn geschieht. Alle sind dabei. Gestern waren wir hier, haben gesehen, wie wunderbar sich alle eingesetzt haben für den praktischen Dienst. Aber auch auf seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Und wer schon einmal verliebt gewesen ist, der weiß, dass man sehr gerne diese Person erwartet, besonders wenn es so ist wie in unserem Fall. Ich war in Kanada und Eva war in Deutschland. Und wenn wir dann zum Flughafen gefahren sind, sie kam in Seattle an. Wir fuhren nach Seattle und mit welch großer Erwartung stand ich da, um meine innigst geliebte Eva zu erwarten. Aber jetzt, wenn wir an Jesus denken, ist die Frage, wie sehr lieben wir ihn und wie sehr warten wir auf ihn? Wir hatten einige Besucher aus Deutschland jetzt zu unserer Gemeindefreizeit in Brasilien. Und ich habe einigen dort gefragt und auch schon hier die Frage gestellt, glaubst du, dass wir in der Endzeit leben? Und alle haben bestätigt, ja, wir glauben. Informierst du dich über die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus? Und wie viele meint ihr, haben Nein gesagt? Alle. Alle haben Nein gesagt. Come on. Liebst du und informierst dich nicht, wann dein Geliebter kommen wird oder wie? Ist das nicht ein unglaublicher Widerspruch? Da stimmt etwas nicht, wenn Christen sich nicht auf die Wiederkunft freuen. Und deshalb möchten wir ein wenig darüber nachdenken. Bei seinem Kommen zur Erlösung sagt es, die Propheten suchten und forschten, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi ihnen hindeutet. Die suchten und forschten, sie waren interessiert, wann kommt dieser Jesus, wann kommt dieser Messias? Und deshalb lesen wir in der Offenbarung, ich habe schon einige Auslegungen der Offenbarung gelesen, gehört, Predigten, da wird dann oft gesagt, man, das wird alles so vergeistlicht. Es ist die Offenbarung des Herrn Jesus Christus. Nein, es ist die Offenbarung durch den Herrn Jesus Christus geschehen, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. In Lukas 21 sagt Jesus, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf. Denn eure Erlösung ist nahe beigekommen. Also wir müssen informiert sein, denke ich. Jesus sagte, sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Als die Jünger in Matthäus 24 die prächtigen Bauten des Tempels und so weiter zeigten und es bewunderten und Jesus dann sagte, dass kein Stein auf den anderen bleiben würde. Und sie dann die Frage stellten, wann wird das geschehen? Und das Erste, das Jesus sagte, war, sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Wenn wir von dem Kommen Jesu sprechen, dann müssen wir besonders darauf Acht geben, sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Wir müssen informiert sein. Und Paulus schreibt, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Nun, Paulus war informiert, was der Teufel vorhatte. Die meisten Christen heute wissen nicht, was der Teufel vorhat. Vielleicht glauben sie nicht mal an seine Existenz. Jesus schreibt in der Offenbarung, sendet Briefe an 7 Gemeinden und er erwähnt eine gewisse Synagoge des Satans, 2-mal an Smyrna und an Philadelphia. Sie sagen, sie sind Juden und sind es nicht. Dann spricht Jesus mehr am Ende der Offenbarung eine Frau, die unglaublich geschmückt ist, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel auf Erden. Was ist unsere Erwartung? Die meisten sagen, wir wollen nicht über Endzeit hören, weil die Leute Angst bekommen. Wenn die Zuhörer Angst bekommen, wenn ich so einen Vortrag heute Morgen halte, dann nur dann, wenn sie nicht vorbereitet sind auf das Kommen des Herrn. Und wenn du heute Morgen nicht vorbereitet bist auf das zweite Kommen Jesu oder das baldige Kommen Jesu, dann ist heute Morgen der beste Moment, es zu tun. Gibt keinen besseren Moment. Wir waren jetzt in Luxemburg. Total schockiert über das wenige wahre Christentum, das es in Luxemburg gibt. Wir kamen dort zu einem Besuch. Eine Nichte von einem Mann, den wir vor über 40 Jahren einmal getroffen hatten und der uns gelegentlich eine größere Spende zukommen ließ. Aber darum bat, dass wir uns nicht bedanken sollten. War so komisch. Später erfuhren wir, dass seine Frau dagegen war, dass er die Spende gab. Und deshalb sollten wir uns nicht bedanken, dass seine Frau nicht erfahren sollte, dass er eine Spende gegeben hatte. Und ihr könnt darüber streiten, ob er es richtig gemacht hat oder nicht. Wir haben uns jedenfalls gefreut. Und dann sagte er, da ist eine Nichte, die zeigt Interesse am Evangelium. Wir werden dorthin fahren und führt mal ein Gespräch mit ihr und seht, was geschieht. Wir kamen dorthin, erstmal waren da 4 Hunde und lautes Getöse, ein paar Schafe und sie lud uns ein, Wasser zu trinken. Ich werde ihren Namen nennen, ihr könnt für sie beten, Bianca heißt sie, unsere älteste Enkelin heißt auch Bianca. Jetzt gingen wir hin, Eva und ich, wir unterhielten uns über verschiedenste Themen. Und ich stellte ihr die Frage, hast du die Gewissheit des ewigen Lebens? Sie sagte, sie versuchte dann mit ihren Worten zu begründen, was sie fühlte und dachte. Aber sie sagte dann, sie hatte da gesessen und gebetet, Herr Jesus, schick doch jemand, der sie dabei behilflich ist, dass sie näher zu Gott kommt. Hatte sie gebetet. Und dann sagten wir, möchtest du mit uns zusammen dich hier hinknien und um Vergebung deiner Sünden bitten und Jesus einladen, in dein Leben einzukehren? Und sie sagte, ja, ich möchte, mit Tränen in den Augen. Da knieten wir uns hin. Und ich denke, dieser Mann, der die Bibelschule besucht hat, die wir besucht haben, vor über 50 Jahren, so wie ich verstand, hatte der noch nicht eine Person zu Jesus führen können in Luxemburg. Und das war Frucht seiner Arbeit natürlich. Wir sind in seine Ernte gekommen und haben nur geerntet von seinem guten Vorbild. Und jetzt hatte er die riesengroße Freude. Bianca ist jetzt wahrscheinlich, sitzt sie dort in einer Mennonitenkirche im Gottesdienst. Und heute Nachmittag wird sie die erste Lektion im TIC-Kurs machen. Wir haben gleich TIC-Kurse dagelassen, Training im Christentum, dass sie den Weg kennenlernt. Wir warten nicht auf Verfolgung, wir warten nicht auf Zerstörung, wir warten nicht auf den Antichristen. Das meinen die Leute eben, dass die Angst einjagt. Einigen, die nicht ihr Leben in Ordnung gebracht haben mit dem Herrn, denen, die warten auf diesem allen. Und es steht sehr kurz vor der Tür. Aber wir warten als Christen, wiedergeborene Christen, auf unserem Herrn Jesus Christus. Deshalb wollen wir nicht über Sensationslust sprechen, sondern die Erwartung des Kommens Jesu bewirkt in uns eine riesengroße Freude. Es bewirkt den Wunsch zur Heiligung, die Ausführung der empfangenen Gaben, die wir durch den Heiligen Geist empfangen haben. die Wachsamkeit auf das zu blicken, was um uns herum geschieht, und es erwartet uns eine Belohnung für unsere Treue im Dienst. Wir lesen 1. Petrus 4, Vers 13, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freuet euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Welch unbeschreibliche Freude wird das sein bei seiner Wiederkunft. Es führt aber auch zur Heiligung. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Wenn wir Besuch bekommen in Brasilien, dann habe ich die Freude, den Empfehlungen meiner Frau nachzukommen und vielleicht die Toiletten zu putzen. Es kommt Besuch, es soll alles sauber sein im Haus. Ja. Wir hatten Besuch bei uns und der Mann nannte seine Frau immer seine Regierung. Ja. Ach, wo ist meine Regierung geblieben? Ne? Und ich sage, meine Frau ist nicht meine Regierung, sie ist meine Diktatur. Ne? Aber ich mache gerne, was die Diktatorin sagt. Ne? So, das wird sie nachher verlangen von mir jetzt. Habe ich Blödsinn gesagt hier im Gottesdienst. Ne? Aber wenn wir Besuch empfangen, dann putzen wir zu Hause. Deshalb ist gut, öfter Besuch zu bekommen. Ne? Aber wenn Jesus wiederkommt, sagt er, Jesus will wiederkommen. Mensch, du, ich muss mein Leben in Ordnung haben, dass ich mich freuen kann, wenn er kommt. Deshalb ist das so eine wichtige Botschaft. Aber es geht auch darum, die empfangene Gabe auszuführen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Ein jeder Christ bei der Wiedergeburt empfängt eine Gabe, eine Dienstgabe des Heiligen Geistes. Wir sind dazu da, einander zu dienen. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wenn Jesus kommt, wir an unserem Platz gefunden werden und führen unseren Dienst in der Gemeinde durch. Und es gibt ja nichts Besseres, als das zu tun. Ne? Wir sind dort in der Hitze Brasiliens. Die Leute stöhnen hier oft oder gelegentlich über die Hitze. Und das ist für uns noch meistens kühles Wetter dort bei uns. Ne? Und wir staunen, dass die hier schon so sehr stöhnen. Aber da sind wir nun. Und ist egal, ob wir es widerwillig tun oder mit Freuden. Wir müssen da sein. Aber Paulus sagt, wenn wir es mit Freuden tun, dann werden wir Belohnung bekommen. Wenn wir es mit schiefer Miene machen, kommt keine Belohnung. Also, Pastor Siemens, alle treten auf mit großem Lächeln und Grinsen auf dem Gesicht, um mitzuarbeiten. Aber es führt auch dazu, zur Wachsamkeit. Die Bibel sagt, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und so manch ein Irrlehrer hat schon Daten festgelegt in der Vergangenheit. Ja, Jesus wird an dem Tag 1844 wiederkommen. Oder so, haben Zeugen Jehovas und so weiter. Die Adventisten haben Tag. Datum festgelegt. Wenn einer ein Datum festlegt, ist es ein Irrlehrer und ein Lügner. Jemand hat irgendwo erzählt, Fridolin Jansen hat ein Datum der Wiederkunft festgelegt. Ruft jemand bei mir an, ich war dankbar dafür. Stimmt das, dass du gesagt hast, dass Jesus im Jahr 2003 wiederkommt? Nein, sage ich, das stimmt nicht. Ich habe das nicht gesagt. Ja, aber das ist ein Problem. Aber wir wachen. Ne? Viele interpretieren das ein bisschen zu wortwörtlich. Das gibt dann eine Stelle, die sagt, seht zu, dass ihr nicht entblößt erfunden werdet bei der Wiederkunft des Herrn. Und deshalb duschen und baden die Pfingstler in Brasilien immer bekleidet. Die Entrückung könnte ja geschehen, währenddem sie beim Duschen sind. Also ein bisschen zu weit interpretiert. Ne? Und das Schöne ist, es erwartet uns eine Belohnung. Indem er die Schmach des Christus für, er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Von Moses wird hier gesprochen. Er war bekannt als der Sohn Pharaos. Wahrscheinlich war er der Nachfolger Pharaos. Und überlegt mal, welches ist die mächtigste Nation der Erde heute? Ah, man kann darüber diskutieren. Ne? Russland, China oder USA. Jetzt wird der Sohn des Präsidenten die Präsidentschaftsposition ererben. Und er sagt, nein, tschüss, ich gehe nach Brasilien als Missionar. Das in etwa hat Moses getan. Er hatte Studium abgeschlossen, bestimmt sprach er einige Sprachen. Bestimmt hatte er das Höchste der Weisheit der Ägypter gelernt. Und jetzt wird er mit einem ganz furchtbar rebellischen Volk in die Wüste ziehen. Und der Grund? Er schaute auf die Belohnung. Ich habe Leute sagen gehört, ach, weißt du, wenn ich im Himmel ankomme, ich will gar keine Belohnung bekommen. Ich bin zufrieden, wenn ich da ankomme. Nein, 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 so ist das nicht. Wir sollen schon uns anstrengen, damit wir eine Belohnung bekommen, weil die Belohnung dient, um den Herrn zu verherrlichen. Das hat ja der Herr durch uns gewirkt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Deshalb die Frucht ist immer Lob für den Herrn, weil er sie durch uns vollbracht hat. So sind wir und warten auf die Zukunft. Wer kennt die Zukunft? Eigentlich nur Gott. Wo ist solch ein Gott wie ich, der die Zukunft vorhersagt? Die Wahrsager und so weiter, so einige, die wissen ein klein wenig. Ich hatte einen, der ein Satanist war in Brasilien, und da gibt es so einige davon. Er sagte, sie setzen sich im Wohnzimmer hin, und dann kamen da so kleine Dämonen, die sich auch auf den Sofas hingesetzt haben. Und sie hatten dann ihren Spaß. Da war eine Kurve, und wenn die Autos um die Kurve kamen, sie konnten nicht um die Kurve blicken, haben sie immer die Farbe des Autos, das kommen würde, vorhergesagt. Und genau getroffen, weil der Dämon, der hinter die Ecke gucken konnte, hat ihnen die schon vorher die Farbe gesagt des Autos, das kommt. Quatsch, ne? Aber die Zukunft dort, weit in die Ferne, das sieht der Herr. 300 Prophezeiungen wurden auf das erste Kommen des Herrn erfüllt. Aber wenn wir jetzt von Verführung sprechen, dann lesen wir oder merken, dass Fakten in Märchen verwandelt werden und Märchen in Fakten. Also die Welt um uns herum, sehr viele der Menschen, die hier leben, die halten uns für sehr einfältig und dumm eigentlich, dass wir hier so sitzen und uns diese Geschichten anhören. Weil für sie ist das alles Märchen. Ja? Sie sind so beeinflusst worden durch den Medien und so weiter, dass sie dahin gekommen sind und wirklich meinen, das sind alles Märchen. Aber sie schauen in eine Zeitung und gucken den Horoskop nach. Das ist okay, ne? Und ich sage, das ist nicht der Horoskop, das ist der Horrorskop, ne? Sie wollen die Zukunft vorhersehen. Sie glauben an die Evolutionstheorie. Ja? Überleg mal. Die Evolutionstheorie sagt, da war irgend so ein kleiner Punkt in der Vergangenheit, so 13 Milliarden Jahren zurück. Dieser kleine Punkt explodierte, expandierte auf eine Überlichtgeschwindigkeit, schaffte Raum und Materie und auf einmal diese Materie, die überhaupt nichts sich bewegen kann, führte dazu, eine Zelle zustande zu bringen, ein Protein oder Moleküle. Und sie sprechen dann vom einfachen Leben. Einfaches Leben gibt es einfach nicht. Es gibt kein einfaches Leben. Jedes kleine Tierchen hat unglaubliche Mengen von Informationen. Und jeder, soll man sagen, Dummkopf weiß, dass Information nicht von Abwesenheit von Information kommt. Da ist immer ein Ursprung für die Information. Also die dümmste Theorie, die der Mensch je erfunden hat, ist die Evolutionstheorie. Ne? Und es ist keine wissenschaftliche Theorie, es ist einfach eine Philosophie, eine Religion und ich denke, ich stimme mit Kent Hovind überein, der sieht die dümmste Religion, die der Mensch je erfunden hat, ist. Das ist das andere Märchen. Dann gibt es das schöne Märchen, es gibt Leben im All, außerirdische Wesen und sie werden unsere Probleme lösen. Und viele warten jetzt auf Lösung aus dem All. Aber auf Jesus warten ist Dummheit, ne? Für diese selben Leute. Passt irgendwie nicht, ne? Für irgendwelche kleine grüne Männchen von Mars warten ist okay, aber auf Jesus warten ist nicht okay. Und natürlich gibt es kein außerirdisches Leben, ganz sicher. Außer Dämonen, die da vielleicht irgendwo durch die Planeten fliegen. Und unser dreieiniger Gott und seine treuen Engel. Außerirdisches Leben ist Märchen. Drei Märchen, die die Menschen in unserer Endzeit glauben und uns als Christen für dumm halten, die wir den Fakten Glauben schenken. Wir sind erschaffen worden durch einen wunderbaren Gott. Wir warten auf Jesus und wir bekommen Orientierung nicht durch den Horoskop, sondern durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist, durch seine Führung. Ihr habt es im TIC-Kurs gelernt, wie wir geführt werden. Aber wir merken, wenn wir die Christen unserer Zeit beschreiben sollten oder vielleicht auch die Menschen allgemein, würden wir wahrscheinlich den Ausdruck brauchen müssen, absurd große Naivität. Die Menschen sind unglaublich naiv geworden. Ne? Und wir wiederholen 1. Thessalonicher 1, Vers 10, wie wir warten auf seinen Sohn vom Himmel. Das gehört dazu. Dann kommen wir zu einem wunderbaren Abschnitt am Ende von 1. Thessalonicher 4. Dort lesen wir, denn das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, dass wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel her niederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Es wird einen Moment geben, ein Schließen und Öffnen der Augen und die wahren Christen werden entrückt werden. Sie werden zur Gegenwart Gottes augenblicklich genommen werden. und sie werden nicht sterben. Es wird eine Generation geben von Christen, die nicht sterben werden. Und dieses wird Entrückung genannt. Hier ist der Text. Viele sagen dann, ja, das haben sich Leute in der letzten Zeit erdacht, die Lehre über die Entrückung. Es steht da schon seit dem Urchristentum ganz deutlich geschrieben. Die Offenbarung wird in verschiedene Teile eingeteilt. Wir werden sie gleich sehen. Wir haben einmal die Einleitung, wo der verherrlichte Christus dargestellt wird in Kapitel 1. Kapitel 2 und 3 sind sieben Briefe an sieben Gemeinden, dort, wo heute die Türkei ist, geschrieben. Ich würde gerne mal diese Reise der sieben Sendschreiben miterleben. Es sind einige Gemeinden, die diese Reise durchführen. Hat schon jemand teilgenommen? Ja? Oh, einige schon, ja. Sehr schön. Es ist zu kurz heute, dass ich darauf eingehe, aber man kann die Zeit nehmen, vielleicht heute Nachmittag und in Kapitel 2 und 3 der Offenbarung. Alles Positive, das Jesus über jede Gemeinde aussagt, aufzuschreiben. Und dann kommt man zum Schluss, wie die ideale Gemeinde aussehen sollte. Das ist sehr schön. Aber man kann auch alle negative Eigenschaften auflisten und dann sieht man, wie die schlimmste Gemeinde aussehen würde, der man möglichst nicht Mitglied sein würde wollen. Jetzt ab Kapitel 3, Ende Kapitel 3, wird namentlich die Gemeinde nicht mehr erwähnt. Aber in Kapitel 4 sehen wir plötzlich, dass dort Menschen sind, die Kronen haben und diese Kronen zu Füßen des Lammes werfen. Ein Christ kann 5 verschiedene Kronen bekommen. Für Jüngerschaft, für Zeugendienst, für das Warten auf den Herrn gibt es eine Krone. Weil es ist ein gutes Zeichen, wenn jemand auf Jesus wartet. Er sagt, okay, mein Haus ist geputzt, ich warte auf Jesus und mein Leben ist in Ordnung. Ich stehe an meinem Platz und führe meinen Dienst aus. Ich freue mich auf sein Kommen. Also dafür gibt es schon eine Krone. Aber diese Kronen werden wir nicht da bei uns behalten und dann kommen und sagen, oh Willi, du hast nur eine Krone bekommen, ne? Und ich guck mal hier, ich habe 3. Ne? Und dann kommt Andreas Siemen und sagt, ja, und guck mal meine 5 hier oben. Ne? Nein, 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 nein. Die Kronen werden zu Füßen des Herrn Jesus Christus geworfen, sagen dem Lahm die Ehre, allein dem Lahm die Ehre für alles, was geschehen ist. So ist die Frage. Und jetzt möchte ich nicht, dass ihr jetzt mit mir hier laut eine Diskussion anfangt, bitte. Ja, das kann zufällig mal geschehen. Wann wird die Entrückung geschehen? Ja? Ja, ich stelle gelegentlich die Frage. Wann, sagt der falsche Prophet Fridolin Jansen, wird die Wiederkunft Jesu geschehen? Wann würdet ihr sagen?
2003.
Ich spreche privat mit dir nachher. Nein, nein, heute kommt er wieder. Heute kommt er wieder. Wir sollen jeden Tag warten. Also, wir warten jeden Moment. Aber wenn Jesus, und es steht ja geschrieben, darum seid alle Zeit bereit, denn ihr wisset nicht. dann kann er schon nicht in der Mitte der Trübsal wiederkommen, weil dann bräuchte ich heute nicht bereit sein. Also ist sehr einfach erklärt. Ich habe hier jede Menge Gründe, weshalb die Entrückung vor der großen Trübsal geschieht, ne, geschehen wird. Sonst, Paulus schreibt hier, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden. Also Paulus hat zu seiner Zeit auf die Entrückung gewartet. Er dachte, er erwartete, dass er entrückt werden würde. So sehen wir die große Trübsal, die dann folgt, die wird der Zorn Gottes genannt. In Johannes 3, Kapitel 3 lesen wir, dass der Zorn Gottes über die bleibt, die Jesus ablehnen. Aber die Jesus annehmen in ihrem Leben, von denen wird der Zorn Gottes genommen. Johannes 5, Vers 24 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Leben, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der hat das ewige Leben, sagt er noch vorher. Der kommt nicht in das Gericht, ganz deutlich. Wir kommen nicht in das Gericht. Und vorhin hatten wir in Thessalonicher gelesen, der uns vor dem zukünftigen Zorn befreit oder errettet. So sind wir frei. Gott kann sich nicht zürnen über die, die er errettet hat. Und gleich am Ende von Kapitel 6 der Offenbarung lesen wir, dass die Mächtigen, die Reichen, die unglaublich Starken, die werden rufen, Herr, denn sein Zorn ist gekommen. Der Tag seines Zorns ist gekommen. Also gleich am Anfang der Bibel, der großen Trübsal, wird erwähnt, dass es die große Trübsal ist, dass es der Zorn Gottes ist. Schauen wir in Kapitel 6, Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Gewaltig, nicht wahr? Habt ihr schon mal nachgeschaut, wie viele Bunker es jetzt schon gibt und wie viele Bunker gebaut werden in den Bergen? Unglaublich. Hier in Tschechei, denke ich, ist es. Das gibt sogar Tennisplätze unter der Erde. Die haben ihre Gärten zum Anpflanzen von Gemüse und wer weiß alles, diese Milliardäre. Ne? Unglaublich, was die alles. Und wenn dann diese Krise kommt, die sie erwarten, diese ungläubigen Mächtigen, dann werden sie da Zuflucht finden. In den Vereinigten Staaten haben die für Präsidenten und so weiter unglaubliche Bauten in den Bergen hineingebaut. Wir merken auf einmal, die Trübsal hat begonnen und jetzt sind die Mächtigen in ihren Bunkern. Aber sie sehen, es ist aus und vorbei. Das Gericht Gottes hat angefangen und sie bitten diesen Bergen jetzt, auf sie zu fallen. Kapitel 6 haben wir die vier Pferde der großen Trübsal. Und eines der Pferde, jetzt werden wir das gleich sehen, ist das weiße Pferd. Wenn aber anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wenn aber dieses alles anfängt zu geschehen, sagt Jesus, Also nicht in der Mitte, wenn es geschehen ist, oder am Ende, wenn es geschehen ist. Wenn es anfängt zu geschehen, dann ist unsere Erlösung nah. Dann können wir hochschauen und uns freuen. Nur jetzt sind so einige Frequenzen, die zu hören sind. Ich weiß nicht, habt ihr das schon davon gehört? Was ist das für ein Brummen, gab es so einen Titel von einem Artikel. Könnt ihr mal googeln, was ist das für ein Brummen? Und dann hören die Leute hier in Deutschland, in Australien, überall in der Welt, hören sie ein Summen, ein Brummen. Und dann haben die Pfingstler das gleich interpretiert, das ist die Posaune, die Entrückung kommt. Nein, nein, das ist nicht. Die Amerikaner haben in Alaska Antennen aufgebaut und damit strahlen die Frequenzen aus. Das kann sein, dass das von diesen Frequenzen das Brummen ist. Wir kamen jetzt gerade hochgefahren und Pastor Siemens hielt bei einem 80-Jährigen an und lud ihn ein, mit uns mitzufahren. Und er sagte, er hatte so ein starkes Ohrensausen. Und das kann gelegentlich ein Problem sein. Die Russen haben solche Antennen, die Chinesen haben solche Antennen und Europa baut jetzt solche Antennen. Habt ihr schon davon gehört oder nicht? Warum sprechen die Medien nicht darüber? Das ist meine Frage. 50.000 UKW-Antennen werden aufgebaut in irgendeinem der nordischen Länder. Könnt ihr googeln und schaut selbst nach. Aber das sind alles Kriegsführungsmechanismen. Ne? Die Welt spricht ja nur von Frieden und rüsten auf wie verrückt. Ne? Also unglaublich widersprüchlich alles. Ne? Immer mehr Waffen und so weiter. Aber hier, wenn es anfängt zu geschehen, dann können wir unsere Häupter erheben und können uns freuen und sagen, der Herr kommt bald. Und arbeiten umso viel mehr im Dienst des Herrn. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Nahrungssorgen und jener Tag unversehens über euch komme. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Habt ihr schon mal eine Falle gesehen, wie ein Tier gefangen genommen wird? Für das Tier ist das sehr erschreckend. Das Tier geht so ganz normal durch den Urwald und plötzlich hängt es irgendwo in der Luft am Baum. Es ist versteckt, es ist plötzlich. Und genauso wird der Moment kommen, wenn wir entrückt werden. Für uns nicht versteckt, wenn wir aufmerksam durchs Leben gehen. Aber für die Leute um uns herum, wer erwartet eine weltweite Krise von der ungläubigen Welt? Nur die ganz Reichen, die bauen sich ihre Bunker. Die wissen, dass die Krise kommt, die sie zum Teil selbst vorbereiten. Und deshalb sehen wir hier zwei Extreme. Der eine, dem geht sehr gut, der trinkt und die anderen haben Nahrungssorgen, also die zwei Extreme auf dem Planeten, die immer stärker auseinandergehen. Unglaublich, was man sich hier alles leisten kann in Europa, in den Supermärkten. Da kannst du alles kaufen, was du willst praktisch. Jede Frucht, jede tropische Frucht und alles. Es geht wirklich gut. Ich sprach mit einem Lehrer über die Wiederkunft Jesu Christi. Und er sagte zu mir, den Leuten geht es viel zu gut. Den Christen, die wollen gar nicht erlöst werden. Wovon sollen sie denn erlöst werden? Die fahren ihre dicken Autos, die essen gut, die wohnen gut, ist alles schön und warm. Da will überhaupt keiner erlöst werden. Deshalb wollen sie die Botschaft nicht hören von der Wiederkunft des Herrn. Stimmt das oder nicht? Er war nicht. Okay, dann seid ihr ganz besonders gesegnete Leute. Ja, bei einem Fallstrick. Das Tier wird hineingelockt, es wird plötzlich gefangen genommen, es wird unerwartet gefangen genommen, es wird ohne Vorwarnung gefangen genommen und es bleibt gefangen und meistens wird es getötet und es ist das Ende. So sehen wir diesen Werdegang. Hier, wenn dieses anfängt zu geschehen, dann kommt der Fallstrick. Dann kommt der Globalismus, von dem man so sehr positiv spricht heute. Die Weltregierung, der Antichrist übernimmt die Regierung. Warum hat die Weltregierung heute noch nicht angefangen? Hat jemand eine Antwort dafür? Die kämpfen drum. Die möchten so gerne, die Mächtigen da, Bush und so weiter, die haben ganz deutlich ausgesagt, wir würden so gerne, dass jetzt die neue Weltordnung beginnt. Und es klappt nicht. Weil die Bibel sagt, solange wir Christen hier auf der Erde sind, kommen sie mit ihrem Weltregierungsplan nicht weiter. Wir sind das große Hindernis. Und deshalb werden wir auch in Zukunft viel mehr gehasst werden, wie es jetzt der Fall ist. Uns werden Sachen in die Schuhe geschoben werden, die nicht stimmen. Dann kommt Jesus in großer Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken mit allen seinen Heiligen und den allen Engeln wieder, um hier auf dieser Erde Ordnung zu schaffen. 7 Jahre nach der Entrückung kommt er wieder, aber dann als Herr aller Herren und König aller Könige, dann als der Mächtige. Die Entrückung ist so eine stille Bewegung. Und dann werden sie sagen, ja, der Herr Siemens war ein guter Mann, der war würdig, von einem UFO abduziert zu werden. Ja, das wird die Geschichte sein, die erzählt wird. Und wahrscheinlich lebt der Herr Siemens jetzt auf Mars ein gutes Leben weiter. Und danach regiert Jesus nochmal 1000 Jahre. Paulus schreibt auch an die Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, Vers 7, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und dass der, der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte weggenommen werden muss. Also es ist ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Die Satanisten haben schon seit der Zeit des Apostel Paulus daran gearbeitet, dass die Menschheit irgendwann mal Satan anbetet. Das ist das größte Verlangen Satans. Er wollte, dass Jesus vor ihm niederfällt und ihm anbetet. Hat nicht geklappt. Und jetzt arbeitet er an diesem Plan. Es ist ein Geheimnis. Deshalb sagen oft Leute, wenn ich jetzt, ich werde hier heute nicht so ausführlich über Dinge sprechen, die im Hintergrund geschehen. Aber Leute sagen, Fridolin, wenn es so eine mächtige Bewegung gibt, wie du beschreibst, warum habe ich noch nie davon gehört? So sagen sie. Also wenn ich noch nie davon gehört habe, dann existiert das nicht. So argumentieren sie. Und das ist so eine mächtige Organisation, dass ich bei meinen Vorträgen, die ich längere Vorträge halte, Leute gesehen habe, die buchstäblich zitternd aus der Versammlung herausgegangen sind, weil man sich nicht vorstellen kann, was da sein kann. Wir waren jetzt bei einer Hochzeit in der Nähe von Wien und mir gegenüber saßen unbekannte Leute. Wir kamen ins Gespräch und dann sagten sie, ja, sprachen etwas über diese Themen, ich mag darüber sprechen, weil man da so einige Leute so richtig wachrütteln kann. Und dann sagte sie, würdest du bereit sein, in Innsbruck einen Vortrag zu diesem Thema zu halten? Natürlich. Wir haben da jedes Jahr, haben die Geschäftsleute, da laden sie einen Redner ein und wir werden dich vorschlagen, dass du dort als Redner hinkommst. Natürlich, sehr gerne. Aber natürlich weiß ich auch, dass mein Leben dadurch verkürzt werden könnte, ne? Aber ich sage, Eva wird eine glückliche Witwe sein dann. So ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ne? Es ist am Weg, dieses Projekt, diesen bösen Menschen an die Regierung kommen. Wie wunderschön, was Jesus sagt. Und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Gibt es schönere Worte? Habt ihr schon mal eine Villa gesehen irgendwo im Urlaub und gesagt, da würde ich gerne wohnen wollen? Ich werde nachher eine demokratische Wahl durchführen lassen hier. Ich stelle mir meinen Lebensabend so vor, dass ich in den Bergen in Brasilien so im Wald mit Sicht zum Atlantischen Ozean ein wunderbares Gebäude hinstelle, dann auf der Terrasse sitze und Bücher schreibe. Was haltet ihr davon?
Das wird nie werden.
Im Himmel wird es noch viel schöner sein. Aber das ist nicht, worauf wir warten. Wir warten auf Jesus. So will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Was für eine herrliche Zukunft hat ein Mensch, der Jesus Christus nachfolgt. Ich wurde mal in Brasilien eingeladen, in den Medienfach der Universität. Die haben einen Kabelfernsehkanal, über dieses Thema zu sprechen. Irgendjemand hatte mich dort vorgestellt. Und die Journalistenstudenten war so ganz klein. So hat sie sich auf einen großen Stuhl gesetzt vor mir, damit sie in etwa in meiner Höhe war. Und sie hat mir Fragen gestellt. Ich habe versucht zu antworten. Und dann sagt sie auf einmal, haben Sie denn keine positivere Botschaft? Ich sage, wie gibt es denn eine bessere Botschaft, als zu sagen, Jesus kommt wieder und uns zu einem vollkommenen Platz bringen, den ein jeder Mensch sich hier im Herzen wünscht, dass er da sei. Lassen wir uns einsetzen. Ich bin nicht durch die Predigt gekommen. Leider müsst ihr mich wieder einladen. Und ist es nicht eine gewaltige Botschaft? Jesus kommt wieder. Kannst du dich freuen? Setzt du dich ein in der Gemeinde? Lebst du ein Heiligungsleben? Lebst du für die Belohnung dort? Oder lebst du für dein mickriges Gehalt hier auf Erden? Möge der Herr uns seine Gnade schenken, dass wir mit Freuden auf ihn warten. Amen.